Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik, mir gegenüber steht Michael. Michael, stell dir vor, dein Onkel wird entführt und ist weg. Und du hast seit 5 Monaten keine Nachricht, ob er überhaupt noch am Leben ist, wo er steckt. Kannst du dir das überhaupt vorstellen, wie du dich da fühlen würdest in so einer Situation?
Ja, es ist schon eine sehr bedrückende Situation und natürlich sehr, sehr schlimm für alle Beteiligten.
Ja. Wir hatten in der vergangenen Woche jemanden hier im Saarland zu Gast aus Israel, die genau das seit 5 Monaten durchlebt. Hadar Cohen, ihr Onkel, wurde entführt von der Hamas am 7. Oktober 2023 und seitdem hat sie kein Lebenszeichen von ihm. Sie weiß nicht, wo er ist, sie weiß nicht, ob er überhaupt noch am Leben ist. Er ist einer von knapp 130 Geiseln, das ist die Zahl, die genannt wird. Und sie weiß nichts, sie war da. Sie hat über das Schicksal ihres Onkels berichtet bei einem Aktionstag, den die Unionsstiftung zusammen mit der Synagogengemeinde Saar und der Konrad-Adenauer-Stiftung veranstaltet hat. Michael, du hast die Rede von Hadar Cohen gehört. Was hat dich denn am meisten beeindruckt?
Ja, also so die persönliche Geschichte vom Onkel. Also es war jetzt nicht das erste Mal, wo er Gewalt gegen jüdische Menschen erlebt hat. Er ist ja als kleines Kind in Bagdad aufgewachsen und da gab es 1941 ein Pogrom gegen die Juden von den Muslimen damals in Bagdad. Und er ist dann ja auch dann später aus dem Land geflüchtet und musste erleben, als kleiner Junge, dass dort auch schreckliche Taten vollzogen werden. Und das hat mich so am meisten beeindruckt. Und jetzt dann nochmal als Geisel der Hamas gegen Lebensende das erleben zu müssen, ist natürlich eine Vollkatastrophe.
Vollkatastrophe trifft es ziemlich gut. Und wir haben dieses Thema nicht nur an diesem Aktionstag aufgegriffen, um auf die Situation der Geiseln in Israel, beziehungsweise die jetzt im Gazastreifen verschleppt worden sind, aufmerksam zu machen und uns solidarisch zu zeigen mit Israel, sondern wir haben auch mit der Generalkonsulin des Staates Israel in München, Talia Lador-Frezer, gesprochen. Sie hat uns erzählt, wie die aktuelle Situation in Israel ist. Und sie hat auch nochmal darauf hingewiesen, dass es nicht nur aus dem Gazastreifen Angriffe auf Israel gibt, sondern mittlerweile auch vermehrt und verstärkt aus dem Norden. Die Hisbollah greift immer wieder israelisches Gebiet an. Sie hat erzählt, 100.000 Menschen sind aus dem Norden geflohen und die werden über kurz oder lang nicht mehr zurückkehren können in ihre Heimat. Also die Situation in Israel ist bedrückend, ist schlimm und ich habe sie vor der Veranstaltung nochmal zu einem Podcast eingeladen und mit ihr über eben all das, was in Israel aktuell passiert, gesprochen und natürlich auch über das, was im Gazastreifen passiert und wie es dann in Israel weitergehen kann. Das ganze Interview, das ganze Gespräch mit der Generalkonsulin des Staates Israel in München, Talia Lador-Frezer, das hört ihr jetzt. Ja, bei mir im Gespräch über Zoom zugeschaltet die Generalkonsulin des Staates Israel mit Sitz in München, Talia Lador-Frezer. Frau Lador-Frezer, schön, dass Sie zugeschaltet sind und dass Sie sich die Zeit für das Gespräch nehmen.
Sehr gerne und ich freue mich, hier zu sein.
Ich freue mich ebenso, auch wenn das Thema, über das wir sprechen müssen, natürlich nicht so erfreulich ist. Mit dem 7. Oktober 2023 hat sich das Leben in Israel schlagartig geändert. Sie haben kurz zuvor im September 23 Ihren Dienst in München begonnen. Sie waren zuvor Chargé d'Affaires in der Botschaft in Paris und davor in Wien Botschafterin. Was hatten Sie sich denn für Ihre Arbeit in Deutschland eigentlich vorgenommen?
Also ich hatte wirklich sehr viele positive Projekte gedacht, dass wir machen würden im Bereich von Kultur vielleicht, im Bereich von Klimawandel, weil das ist eigentlich etwas, das hier in Deutschland sehr stark mit der jüngeren Generation ist. Und in diesem Sinne hatte ich gute Ideen vielleicht oder hoffentlich gehabt. Aber natürlich seit dem 7. Oktober habe ich meine Arbeit auf andere Ebenen und auf andere Bereiche fokussiert.
Ja, was genau hat sich denn für Sie, abgesehen davon, dass Sie dass sich die Projekte verändert haben natürlich. Was hat sich denn mit dem 7. Oktober für Sie beruflich denn auch verändert?
Also persönlich und beruflich, glaube ich. Also ich bin ein Israeli und wie alle Israeli, diese schwarze Schabbat, dieser 7. Oktober war auch für mich, also ich glaube, dass bis jetzt habe ich nicht alles genau verstanden, auch wenn ich vielleicht in meinem Gehirn, ich kenne all die Fakten, aber in meiner Seele ist es für mich wirklich sehr schwer, viele, dass ich geglaubt hatte, 4 Jahre, dass es immer so sein ist oder sein wird und sein wird. Und dann kam der 7. Oktober und ja, und es war ein totales Versagen, muss man auch sagen, von Geheimdienst, Politik, IDF, also und vielleicht auch uns alle, weil ich bin ein Teil davon. Ich bin auch in diesem Konzept. Ich habe, wenn Sie mir eine Frage am 5. Oktober gestellt hätte, über was ich über Hamas denke und ob eine neue, also damals, das würden Sie fragen, Sie würden nicht auf den 7. Oktober denken, eine neue Runde von Eskalation oder so etwas, dann würde ich die ganze, also ich war ein Teil von diesem Konzept. Ich habe auch gedacht, dass Hamas hat sich verändert und möchte seine Bevölkerung nicht zu schützen und zu fordern. Ja, so positiv sind sie nicht, aber sie haben schon eine Verantwortung für die Sicherheit von dieser Bevölkerung. Und sie regieren. Und deshalb mit Macht, wir wissen, kommt auch Verantwortung. Also persönlich ist es immer noch, ich glaube, für mich schwer. Und ich fliege immer wieder nach Israel, meine Familie ist in Israel und deshalb fliege ich sehr relativ oft. Ich war gestern da, also gestern bin ich zurück nach München gekommen und die Stimmung in Israel ist so traurig, ist so pessimistisch, muss ich sagen. Das natürlich, noch einmal, ich bin Israeli, das alles hat einen Effekt an mir. Also das ist persönlich, okay? Gott sei Dank für meine Familie. Wir sind alle okay und gesund. Ja, und das ist natürlich das Wichtigste. Mhm. Beruflich auch. Also ich habe alle diese guten Ideen für die Projekte habe ich auf die Seite geschoben. Und ich habe mich in den ersten Monaten nur auf die politische Ebene und auf die Medien und Sozialmedien konzentriert, weil ich habe gedacht, dass das Wichtigste ist diese, weil am Anfang gab es so viel Solidarität mit Israel, dann habe ich gedacht, okay, diese Solidarität müssen wir zementieren, festen, damit es bleibt. Wir werden nachher über die Situation jetzt vielleicht sprechen, aber für mich war es ein Schock, weil ja, also meine kleinen Probleme sind nichts im Vergleich zu was in Israel ist. Aber für mich, ich war ganz neu, ich hatte keine Kontakte oder und mein Team auch. Also ich hatte ein neues Team, das Team wusste nicht, wer Talia ist. Mhm. Und dann kam der 7. Oktober. Es ist wirklich, es war eine große Herausforderung, auch für mich beruflich. Mhm.
Das kann ich mir nur gut vorstellen. Sie haben jetzt verschiedene Dinge angesprochen, auch die Kritik, die es an Israel selbst gibt. Da würde ich gleich nochmal drauf kommen, aber vorher nochmal zu Ihrem privaten Umfeld. Also Sie haben gesagt, Sie waren jetzt erst wieder in Israel, Sie haben natürlich Familie dort und haben viel Kontakt. Was bekommen Sie denn täglich aus Israel mit? Beobachten Sie das sehr stark? Bekommen Sie täglich Anrufe oder SMS? Guck mal, hier ist wieder was los und da geht das schief. Also ist der Kontakt sehr stark oder können Sie sich auch ein bisschen davon, sag ich jetzt mal, also nicht isolieren, aber so ein bisschen das trennen, okay, Israel ist auf der einen Seite, aber ich muss jetzt hier meinen Job auch in Deutschland machen. Können Sie das trennen oder geht das gar nicht?
Ich glaube, das ist der große Vorteil und der große Nachteil von Diplomaten. Wir haben zwei Brillen. Also ich habe die deutsche Brille und die israelische Brille. Und ich muss beide die ganze Zeit verwenden. Sonst mache ich meinen Job schlecht. Also ich muss immer nach Deutschland zu übersetzen sozusagen. Ja, das ist nicht nur die Sprache, es ist viel mehr, was in Israel los ist, wie die Menschen dort fühlen und wie die Situation bei uns. Und andersrum auch, das ist auch unser Job als Diplomaten. Ja, wir sollen auch also unsere Außenminister, unser Hauptquartier in Jerusalem, ein bisschen Informationen geben über wie die Situation vis-à-vis Israel natürlich in Deutschland ist. Aber nicht nur das, auch wenn es zum Beispiel im bald geht's los mit der Europawahl, ja, das müssen wir auch. Was ist die Europawahl? Wie stellen sich die Deutschen zur Europawahl und so weiter?
Spannend. Jetzt haben Sie auch gesagt, also Sie bekommen, wenn Sie dann mit Israel oder mit den Menschen in Israel in Kontakt treten oder selbst dort sind, dass die Menschen deprimiert sind oder frustriert vom Krieg. Wie blicken denn die Menschen auf den Krieg selbst? Also sehen Sie noch die Notwendigkeit? Fordern Sie ein Ende der Kriegshandlungen? Oder ist es einfach so, okay, wir müssen da jetzt durch, weil es gibt das erklärte Ziel, die Hamas zu besiegen, und das wird dauern und wir ziehen das durch, auch wenn all das drumherum schrecklich ist und die Opfer zu beklagen sind. Also wie blicken die Menschen auf den Krieg?
Also es ist eine Kombination von alles, was Sie bis jetzt gesagt haben. Aber noch dazu, ich glaube, die Menschen sind sehr pessimistisch, weil man sieht kein, also es ist kein, also in Deutschland redet man immer noch über diese zwei Staaten lösen und der Tag danach und wie geht es um Frieden. Und die Israelis sehen leider keinen Weg zu Frieden, nicht wegen uns, wegen die Palästinenser. Also was wir sehen ist, dass der Krieg in Süden ist immer noch da. Gott sei Dank, es gibt viel weniger Reservisten jetzt in Gazastreifen. Aber auch heute, also jeden Tag gibt es noch eine Foto von einem Soldat oder einem Offizier, die leider gestorben ist in diesem Krieg. Und natürlich, also wir alle kennen alle, Israel ist im Endeffekt ein kleines Land. Und noch dazu, bei uns ist alles sehr persönlich. Also ich weiß, dass es hier ist ein großer Unterschied zwischen Deutschland und Israel. Weil in Deutschland, wenn es gab zum Beispiel vor einem Jahr oder so, gab es eine Terrorattacke in Paris bei dem Eiffelturm. Und dann starb durch diese Terrorattacke eine deutsche Touristin. Kennen Sie seinen Namen? Nein, niemand. Bei uns wird man genau wissen, das ist Josef Cohen, er kommt aus Haifa, er war 40 Jahre alt und seine Frau arbeitet bei, also das ist die familiäre, die uns, ich glaube auch, es ist ein Vorteil unseres Landes, aber natürlich auch ein Nachteil, weil wir leiden, von jedem Tod leiden wir, als ob es zu uns irgendwie gehört, ja? Und ich glaube, dieser Pessimismus jetzt in Israel, es ist wegen was im Süden passiert, aber auch eine große Sorge um die Nordenfront und Iran natürlich besorgt uns auch. Also wir haben zu viele Sorgen und wirklich, normalerweise sind Israelis optimistisch, aber ich fand bei meiner letzten Reise auch, dass das Land ist eher pessimistisch als optimistisch.
Jetzt. Das klingt natürlich, natürlich klingt das sehr, sehr negativ. Die Gründe dafür sind ja natürlich auch mehr als verständlich. Gibt es denn auch Kritik am Vorgehen der israelischen Streitkräfte und auch an der Regierung seitens der Bevölkerung?
Ja, wie gesagt, es war natürlich ein Versagen, alle wissen es, ja, das ist kein Geheimnis. Und es wird auch eine Untersuchungskomitee geben. Ich weiß nicht wann und welche, aber wir wissen von unserer Vergangenheit, dass so etwas in die Vergangenheit passiert ist. Also deshalb glaube ich, dass auch dieses Mal die Armee hat ein paar Komitees, also Untersuchungskomitee begonnen, ganz am Anfang, weil natürlich die Frage ist, wann sollen wir das machen? Es gibt immer noch Krieg, ist das die richtige Zeit? Und noch dazu, sagen wir jetzt, dass wir alle sagen, und er hat auch diese Verantwortung genommen, dass der Generalstabschef, das ist die IDF, okay, soll die Verantwortung nehmen und sich von seiner Position entfernen, ja? Also ist das wirklich notwendig, es jetzt zu machen, wenn wir in der Mitte von einem Krieg sind? Also viele Fragen, ja, aber Es gab viel Solidarität innerhalb der israelischen Gesellschaft ganz am Anfang. Mhm. Unglaublich und sehr, sehr positiv. Gute Solidarität zwischen den Menschen in Israel. Und ich kam Ende Oktober nach Israel und da überall gab es die israelische Fahnen und gemeinsam werden wir gewinnen und so weiter. Und ich muss sagen, dass ja, diese Stimmung ist ein bisschen weniger jetzt. Es gibt viele Proteste in Israel. Also die Proteste jetzt fokussieren erstens auf diese Geiseln, aber alle Regierung, also die Regierung, der Premierminister, alle möchten natürlich, dass es noch einmal eine Geiseln-Return-Deal kommt. Ja? Mhm. Die Frage ist nicht von unserer Seite, auch Biden hat, Präsident Biden hat auch gesagt, dass Israel hat schon viel gemacht und hat es akzeptiert. Wir haben gehofft, dass es letzte Woche sein wird. Ja. Das Problem war nicht Israel, das Problem war das Hamas. Aber natürlich, es gibt diese, wie kann ich das sagen, diese Unruhe, ja, weil und ich kann die Familien sehr gut verstehen. 5 Monate. Die Nummer, das wir nennen, ist 134 Geiseln. Ungefähr 30 davon, das wissen wir schon und auch die Familien wissen, sind nicht mehr am Leben, aber auch die Leichen möchten wir, dass sie zurück zu die letzte Ehre bekommen.
Ja.
Und wir denken auch, dass nicht alle anderen immer noch im Leben sind. Also vielleicht noch 30. Niemand weiß die genaue Nummer. Aber trotzdem, es gibt genug Leute, die Hamas als Geiseln hält. Und darunter muss ich auch sagen, 19 Frauen, das ist wichtig. Weil am Freitag gab es, Internationale Frauentag, 19 Frauen, die vielleicht auch sexuell missbraucht sind. Also nicht vielleicht, wir vermuten, dass einige schon. Das ist schrecklich.
Ja. Das ist gar keine Frage. Wir hatten in der vergangenen Woche auch eine Veranstaltung gemacht zur Solidarität mit Israel und auch den Geiseln und hatten die Nichte der ältesten Geisel hier bei uns ins Saarland eingeladen. Sie kam extra aus Israel und hat über das Schicksal ihres Onkels berichtet und das war sehr, sehr, sehr bewegend und das bringt einem diese Einzelschicksale auch nochmal nahe wie schrecklich dann auch die Situation für die Familien ist. Trotzdem möchte ich auch nochmal auf einen anderen Punkt eingehen. Sie sind ja Generalkonsulin in Deutschland, das heißt, Sie bekommen natürlich auch viel die Debatte über den Krieg in Deutschland mit. Welche Kritik an dem, was in Gazastreifen passiert und auch in Israel passiert, bekommen Sie denn hier in Deutschland mit und wie reagieren Sie darauf?
Also ich muss sagen, wirklich in den ersten Wochen bekamen wir viel Mitleid und Solidarität und von fast alle bürgerliche Ebenen. Aber ich muss sagen, dass die Situation hat sich jetzt verändert und die meiste Kritik ist, weil es dauert auch und es ist schade, aber es dauert viel. Erst hat es gedauert, bis die Bodenoffensive begonnen hat und jetzt die Bodenoffensive selbst. Es ist eine unglaublich komplizierter Kampf, weil man muss es am Boden machen, ja, Grund, ja, Bodenoffensive, aber es ist auch unterirdisch. Und das, man hat sehr wenige Erfahrung mit dieser unterirdischen Kampf, das wir jetzt führen müssen. Und manchmal ist das nicht nur eine Ebene, es ist zwei Ebenen unterirdisch. Also sie haben, wir vermuten, dass sie haben ungefähr 650 Kilometer von Tunnels da. Ja, mit Zement und alles. Das war alles natürlich anders gemeint. Es sollte für Krankenhaus und Schulen und Häusern gehen und trotzdem ist das in dieses Tunnelsystem gegangen und das ist sechsfach die U-Bahn-System hier in München. Also man muss das vorstellen, wie viel es ist, wie kompliziert es ist. Also die Frage, die wir bekommen, ist, warum machen Sie es weiter?
Ja.
Und die Antwort ist, weil es so lange dauert. Und natürlich auch über die humanitäre Situation in die Gazastreifen. Und dann muss ich, es ist für mich sehr wichtig, es zu zwei Sachen zu betonen. Erstens, es gibt kein Limit von humanitärischen Gütern, kein Zement. Humanitärische Güter, die nach Gazastreifen kommen können, Lebensmittel, Medikamente und so weiter. Sie kommen aus dem Rafah-Grenze-Crossing, sie kommen auch aus Kerem Shalom, also Israel selbst. Noch dazu gibt es Abliftung.
Aus der Luft.
Aus der Luft. Und kommende Woche werden wir auch eine Seekorridor öffnen mit Zypern, damit auch durch Zypern es kommen kann. Also wir verstehen die Situation. Es ist auch unser Interesse, dass zum Beispiel keine Pandemie dort sein wird, kein Hunger. Ich sage nicht, dass die Situation in Gaza gut ist. Es ist nicht gut, aber es ist keine humanitäre Katastrophe. Es gibt einen Unterschied zwischen den beiden. Und wie gesagt, wir versuchen wirklich mit vielen anderen Partnern, dass so viel wie möglich humanitäre Güter nach dem Gazastreifen kommen werden. Und ich muss auch sagen, unter Kritik von den Familien, ich weiß nicht, wie die Nichte darüber, aber es gibt eine Familienangehörige, die sagen, bis die Rote Kreuz zum Beispiel unsere Familienangehörigen nicht besucht, möchten wir, also wir verlangen von der israelischen Regierung, keine humanitäre Güter nach dem Gazastreifen zu schicken. Natürlich ist das nicht so die Situation, aber ich kann diese Familien auch verstehen.
Klar, die Wunden sitzen sehr, sehr tief und der Schrecken über das, was passiert ist. Jetzt haben Sie vorhin auch einmal angesprochen, dass es Verhandlungen gibt über die Freilassung der noch lebenden Geiseln. Sehen Sie denn eine Chance für eine diplomatische Lösung in Bezug auf ein komplettes Ende dieses Krieges? Also kann dieser Krieg auf diplomatischer Ebene gelöst und beendet werden?
Am Ende gibt es immer diplomatische Lösungen. Das wissen wir ja. Natürlich, ich glaube, dass wenn wir über diplomatische Lösungen jetzt reden, werde ich mehr auf die Nordenfront denken, weil dort ist das immer noch, wir sagen Zwischenfälle, es ist wirklich ein limitierter Krieg im Norden unseres Landes. 100.000 Israelis sind evakuiert und sie werden nicht zurück nach Hause kommen, wenn die Situation so ist. Und sie haben Angst natürlich von Tunnelen von Hezbollah. Hezbollah ist viel stärker als Hamas. Aber es gibt auch natürlich Kräfte in Lebanon, die gegen Hezbollah sind oder gegen einen Krieg mit Israel sind. Ja, das ist nicht dasselbe. Ja? Und diese zum Beispiel Leute geben so eine, ich würde sagen, es ist ein Druck von der anderen Seite. Und deshalb glaube ich, dass in Lebanon mit Amos Hochstein, der israelische, amerikanische Special Envoy, und mit den Franzosen, die dort auch sehr gut immer noch vernetzt sind. Und natürlich, wie gesagt, von unserer Seite, ich glaube, es gibt auch einen Wunsch, einen großen Wunsch, dass es irgendwie diplomatisch gelöst wird. Und es gibt auch eine UNO-Resolution. Alles, was wir möchten, ist, dass die UNO-Resolution 1701, die gleich nach dem Zweiten Lebanon-Krieg von der UNO verabschiedet wurde, dass man sie realisiert wird. Und mit dieser Realisierung wird die Hezbollah nördlich von dem Litani-Fluss sein. Das ist so um die 35 Kilometer weg von der Grenze zu Israel. Und dann ist die Situation ganz anders. Also es kann schon, ich hoffe, ja, es kann schon hoffentlich für eine Lösung durch Diplomatie kommen. Hm. Und auch in Gaza vielleicht am Ende des Krieges, also nicht vielleicht, am Ende jedes Kriegs kommt eine diplomatische Lösung.
Ja, wenn wir einmal auf das Ende der Kampfhandlungen blicken, das hoffentlich früher als später kommt, was werden denn die größten Herausforderungen sein, wenn die Kriegshandlungen wirklich beendet sind, die Kampfhandlungen?
Also Sie meinen jetzt nur in Gaza oder?
Vor allen Dingen, also mit Fokus vor allen Dingen auf Gaza, ja.
Ja. Also von unserer Seite, wir werden alles machen, dass so eine 7. Oktober nicht mehr passieren kann. Mhm. Das heißt, dass wir werden unsere Grenzen vielleicht noch besser schützen, als wir es vorher gemacht haben. Also die Gazastreifen wird mehr von der israelischen Armee verteidigt als vorher. Und durch andere Methoden auch. Mhm. Natürlich auch eine große Herausforderung wird für die Zivilbevölkerung in Gaza. Und wer wird Gaza regieren jetzt? Also nicht Hamas, nicht Israel, wir möchten das überhaupt nicht. Hm. Aber welche Macht wird dort zur Macht kommen? Hm. Wird es eine palästinensische Macht? Und welche wird es eine Koalition von arabischen Staaten sein? Also ich werde sagen, das ist jetzt zu früh zu sagen, wie es in die Zukunft in Gaza aussehen wird. Aber eins muss ich nur sagen, die Bevölkerung in Gaza hat in vielen Jahren keine Chance gehabt, ihr Leben in ihre eigenen Hände zu haben und zu, wie gesagt, sich selbst zu regieren. Hm. Wir haben es 2006 gegeben. Und wir wollten wirklich, dass Gaza ein Singapur des Nahen Ostens sein wird. Und es konnte schon sein, aber leider haben sie zum Beispiel die Hochhäuser, die sie von uns bekommen haben, niedergebrannt. Warum? Nur weil es von Juden gebaut wurde. Also sie sollten es für ihre eigenen Nutzen benutzen. Unsinn haben wir. Und statt Blumen bekamen wir Raketen. Hm. Und die Situation in Gaza hat sich nur nach 2006 statt Singapur ist das ja Somalia.
Hm. Wenn wir auch mal drauf gucken, auf die größere Region, Sie haben jetzt eben auch angedeutet, eventuell könnte der Gazastreifen von einer Koalition aus arabischen Staaten verwaltet werden. Wir blicken immer auf Israel und auf Palästina, aber es gibt ja drumherum noch weitere Länder. Ägypten an vorderster Front, die ja wirklich auch an den Gazastreifen grenzen. Welche Rolle spielen denn die umliegenden Staaten und auch die insbesondere die arabischen Staaten in diesem Konflikt und welche Rolle können sie auch in Zukunft spielen?
Also sie können eine sehr positive Rolle spielen. Ja? Leider ist das nicht immer so. Hm. Man fragt, warum diese 7. Oktober? Nicht, warum Hamas es gemacht hat, ja? Hamas wollte es machen. Wir haben unsere Augen geschlossen. Wir Israelis, ja? Und die Welt auch. Sie haben es in ihre Charta geschrieben, dass sie möchten, Israel zu vernichten und alle Juden zu töten. Es ist geschrieben, schwarz über weiß. Mhm. Wir haben gesagt, aber sie meinen es nicht so. Also wie gesagt, in diesem Sinne glaube ich, dass die Frage ist nicht, warum Hamas es gemacht hat, sondern warum auf diesen Tag. Ja? Und natürlich, es war genau 50 Jahre für den Yom Kippur-Krieg, noch ein Konzept, das leider wir in eine schreckliche Art und Weise mit diesem falschen Konzept konfrontiert wurden. Und eine andere, also viele Israelis denken, dass ein Teil ist auch, dass es gab sehr viele positive Signale aus Saudi-Arabien vor dem 7. Oktober. Israeli Ministern waren da, nicht bilateral, sondern für Konferenzen, ja, internationale Konferenzen, aber das war neu und es gab also kleine Zeichen von, ja, wir können über das oder das gemeinsam reden. Und natürlich einige Jahre vorher gab es die Abraham-Abkommen, die in den Israel-Frieden mit den Emiraten, Bahrain, Marokko und Sudan war auch da damals geschlossen hat. Und das alles hat sich für eine, also damals waren wir schon optimistisch.
Klar.
Und das, ja, klar. Und das alles hat sich zu einem Gefühl vielleicht von Hamas, dass hier kommen die arabischen Nationen und was ist mit uns? Man hat uns vergessen. Und die Frage ist, welche uns und was möchten sie? Und wenn die uns ist, wir die Palästinenser, die eine Zwei-Staaten lösen möchten, ja, und in Frieden, hoffentlich auch demokratisch, neben Israel leben möchten, dann bin ich froh und glücklich. Aber leider glaube ich, dass sie möchten nicht neben uns, sondern anstatt uns leben. Und das für uns, ja, für Israelis ist natürlich keine Zwei-Staaten-Lösung. Es ist überhaupt keine Lösung.
Ja. Letzte Frage. Jetzt haben wir über die arabischen Staaten gesprochen. Sprechen wir einmal auch nochmal über Deutschland, aber auch die EU. Was tut Deutschland, was tut die Europäische Union, um die Notlage der Menschen im Gazastreifen und in Israel zu lindern, um zu helfen und all die Herausforderungen, die auch in Zukunft dann nach einem hoffentlich baldigen Ende der Kampfhandlungen bestehen, zu helfen? Also welche Unterstützung liefern Deutschland und die Europäische Union?
Also ich werde es wirklich, das sind zwei verschiedene Antworten. Von der Europäischen Union, ich würde sagen, zu diesem Zeitpunkt habe ich wenige Unterstützung, glaube ich. Es kam ganz am Anfang schon, natürlich, und die waren auch da. Aber jetzt werde ich sagen, es gibt eine Spaltung in der Europäischen Union, die ich gut verstehen kann, weil es gibt einige Staaten in der Europäischen Union, die wirklich entweder sehr naiv sind oder ganz anti-Israel sind, ja. Deutschland ist natürlich eine andere Geschichte, Gott sei Dank. Wir bekommen viel Unterstützung von Deutschland. Ich rede jetzt auf Bundesebene natürlich, aber auch von verschiedenen Bundesländern ist das auch so. Sie wollten, also Deutschland wollte und leider ist es noch nicht gelungen, uns mit den Geiseln helfen, mit der Frage von der Befreiung von den Geiseln sehr viel. Deutschland hat sich, und in diesem Sinne bin ich sehr, sehr dankbar, als Drittstaat in einen Prozess, dass die Südafrikaner in Den Haag, in den ICJ begonnen haben. Also dann ist Deutschland in eine sehr positive Art und Weise gestaltet. Und noch dazu, ja, wir haben gute Kontakte zu, ich würde sagen, zu alle fast alle Politikern. Und wir versuchen, dass sie immer diese Unterstützung mit uns haben und nicht, weil es gibt diese Erosion, ja, es gibt es leider. Und wir möchten, dass Deutschland diese Haltung festhält. Und in diesem Sinne mache ich, was ich machen kann, in die 5 Bundesländer, für denen ich verantwortlich bin. Und natürlich Saarland ist eine davon. Und es, natürlich die Junge Union ist ein Teil von dieser Bevölkerung in Deutschland, die normalerweise, würde ich sagen, auf der Seite Israel ist. Und wir hoffen, dass diese Stimme, ja, soll stark sein. Das, ich möchte nicht sagen, verlange ich, das ist zu viel, aber das wünsche ich mir, ja, dass die Junge Union, dass sie diese Stimme, dass man soll nicht vergessen, auch wenn man schwere Bilder aus Gazastreifen sieht, ja, von der Situation von kleinen Kindern und Frauen dort. Aber man soll nicht vergessen, warum ist das so? Am 6. Oktober hat kaum Also kein Israeli am 16. Oktober hat in seine, in seine Gehirn einen Gedanken gehabt, dass wir werden die Gazastreifen noch einmal erobern. Hm. Es war überhaupt nicht auf unserer Agenda.
Ja.
Wir sind da nur, weil Hamas hat. Also diese Wechseln, dass ich manchmal leider spüre zwischen Opfer und Täter, ja, also was ich mir wünsche, ist, dass Leute so wie die Menschen in der Junge, Junge Union und in alle, alle Kreise, die israelfreundlich sind, dass das, sie werden immer wieder sagen, hallo, man soll diese das nicht machen, diese Verwechslung.
Hm. Frau Lader-Frescher, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Wir hoffen natürlich, dass die Kampfhandlungen bald ein Ende finden, dass die Geiseln alle freigelassen werden und dass Sie die Projekte, die Sie eigentlich geplant hatten, endlich durchführen können. Denn ich glaube, das wäre das Zeichen, dass zumindest ein bisschen Frieden einkehrt in die Region. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
Talia Lader-Frescher, die Generalkonsulin des Staates Israel in München, im Gespräch mit mir über die aktuelle Situation in Israel. Und wir hatten es ja im Intro schon gesagt, wir hatten eine Nichte, eine der ältesten Geisel, die in Gefangenschaft der Hamas ist, eingeladen nach Saarbrücken. Und sie hat eine sehr, sehr beeindruckende Rede gehalten, wie Michael am Anfang gesagt hat, sehr bewegend. Und wenn ihr diese Rede nochmal nachlesen möchtet, im Original, im Englischen und natürlich auch in einer deutschen Übersetzung, dann schaut auf unsere Homepage unionstiftung.de. Dort haben wir unter unseren aktuellen Nachrichten, unter unseren aktuellen Meldungen die Reden nochmal für euch bereitgestellt. Und dort findet ihr auch eine Bildergalerie und Videos von dem Aktionstag. Und ja, wir werden unser Augenmerk weiterhin auf die Situation in Israel halten, werden weiterhin beobachten, wie es dort weitergeht und berichten in unseren Podcasts, in unseren Veranstaltungen. Und wir stellen uns als Unionsstiftung weiterhin fest an die Seite Israels und versuchen alles zu tun, damit die Geiseln wieder zurückkommen. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin.
Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.